Stell dir vor, du hast einen Stapel sehr unterschiedlicher Textfragmente vor dir liegen. Auszüge aus Geschichten, Notizen, vielleicht sogar Fetzen historischer Berichte. Genau in solches Material vertiefen wir uns heute gemeinsam. Wir tauchen ein in Erzählfetzen, die uns zu ganz unterschiedlichen Charakteren führen. Da ist ein Tempeljunge namens Maat auf der Suche nach etwas, das er vielleicht Freiheit nennt. Dann ein Schriftsteller, Azad, der zwischen Welten, Kulturen und Identitäten, ja, zu zerreißen droht. Und schließlich ein Paar, Matthias und Singerer, mitten in den gewaltigen Umbrüchen der Reformationszeit. Die Quellen sind ein wilder Mix. Englische Romanauszüge über eine mythisch anmutende Vergangenheit, türkische Texte voller politischer Reflexionen, deutsche Narrative aus einer echt turbulenten Epoche. Unsere gemeinsame Aufgabe heute: die wichtigsten Erkenntnisse, die überraschendsten Verbindungen aus diesen disparaten Fragmenten zu ziehen.
Wir wollen verstehen, was sie uns über Zeiten und Kulturen hinweg, über die menschliche Suche, über Glaubenssysteme und die allgegenwärtigen Konflikte erzählen. Okay, lass uns das mal genauer ansehen. Was um alles in der Welt verbindet diese Schicksale, die auf den ersten Blick kaum etwas gemein zu haben scheinen?
Das ist ja das Spannende daran. Gerade weil die Quellen so bruchstückhaft sind, treten bestimmte Muster menschlicher Erfahrung umso deutlicher hervor. Es ist diese immer wiederkehrende Suche nach Sinn, nach Freiheit, nach Zugehörigkeit, aber eben in radikal unterschiedlichen Kontexten und oft mit, naja, paradoxen Ergebnissen. Die Zerrissenheit der Quellen spiegelt vielleicht die Zerrissenheit der Existenzen wider, die sie beschreiben.
Fangen wir bei Maat an. Seine Geschichte beginnt ziemlich dramatisch. Seine Mutter Tara gibt ihn als kleinen Jungen in einen Tempel, in die Obhut der Priesterin Ram. Eine Entscheidung, die sein ganzes Leben bestimmen wird. Er vermisst seine Mutter furchtbar, fragt immer wieder nach ihr.
Und dieser Tempel wird für ihn zu einem Ort der Gegensätze. Einerseits Geborgenheit. Er erhält eine umfassende Ausbildung in den religiösen Praktiken, lernt Gebete, Rituale, Sterndeutung, Totenriten. Er wird Teil eines festen Systems, einer Gemeinschaft. Ganz wichtig. Er lernt Flöte spielen. Seine Musik gilt sogar als außergewöhnlich, fast göttlich inspiriert. Andererseits ist da die Einschränkung. Er lernt die strengen Regeln kennen, die Verbote, die Vorstellung von Göttergärten, in denen man sich nur nach bestimmten Gesetzen bewegen darf. Er wird umsorgt, ja, aber eben auch geformt und begrenzt.
Aber gibt ihm dieses System nicht auch Werkzeuge an die Hand, also Wissen und Fähigkeiten, die er später vielleicht auf andere Weise nutzen kann? Oder ist es nur eine Fessel?
Eine ausgezeichnete Frage. Es ist beides, würde ich sagen. Das Wissen um Rituale und vielleicht auch die Musik als Ausdrucksmittel sind Ressourcen, definitiv. Aber das System selbst, die Denkweise, die ihm vermittelt wird, die Begrenzung seiner Welt auf das Dorf und den Tempel, das wird zur Fessel, die er sprengen will. Der Bruch kommt ja dann auch. Mit 19 ist Matt ein kräftiger junger Mann, aber unzufrieden. Er spürt, dass es mehr geben muss als das Dorf. Er glaubt an andere Völker, eine Welt da draußen. Sein Drang nach dem Unbekannten ist stärker als die Loyalität zur Priesterin Raimor oder das Andenken an seine Mutter, deren Hütte er nach ihrem Tod sogar niederbrennt. Ein echt radikaler Akt der Loslösung.
Wow. Ein verzweifelter Versuch, die Vergangenheit auszulöschen und frei zu sein. Aber seine Reise führt ihn ja nicht direkt in diese ersehnte Freiheit, oder?
Ganz im Gegenteil. Nach einer brutalen Gefangennahme und Demütigung landet er in der Stadt Uruk und geradewegs in die Sklaverei. Ein krasserer Gegensatz zur relativen Sicherheit des Tempels ist kaum denkbar. Er wird an eine Frau namens Suanak verkauft. Dort aber macht er eine entscheidende Bekanntschaft. Danel, der ihm die Schreibmagie beibringt. Hier lernt Marat das Wissen, dass geschriebene Wort eine Form von Macht ist. Uruk selbst wird als Ort harter, fast grausamer Gesetze beschrieben. Frauen, die mit Männern streiten, werden die Zähne eingeschlagen. Wer den Göttern kein Silber opfert, dem droht Strafe im Jenseits. Und es gibt politische Intrigen, etwa um den lokalen Herrscher Chota und dessen Pläne bezüglich seiner Tochter und des Gottes Tamus, falls die Göttin Inanna nicht zurückkehrt.
Und Matt gerät mitten hinein in moralische Grauzonen. Es gibt sogar die Überlegung, diesen Kota zu töten, um Uruk zu retten. Matt, der sich selbst für einen Auserwählten hält, scheint dem nicht abgeneigt. Wie kommt er da wieder raus?
Er erlangt seine Freiheit schließlich durch ein Ritual mit Kota. Aber der Preis ist hoch. Er muss seine Flöte abgeben, seine magische Zunge, wie es heißt. Das wirft natürlich die Frage auf, was ist das für eine Freiheit, wenn man seine Stimme, sein vielleicht wichtigstes Ausdrucksmittel, verliert? Ist das nicht nur eine neue Form der Abhängigkeit?
Eine Freiheit mit einem Sternchen dran, sozusagen. Hm. Und seine Reise ist damit ja nicht zu Ende.
Nein, er befreit noch zwei alte Männer aus der Sklaverei und zieht mit ihnen weiter, auf der Suche nach Eridu und einer Frau namens Pugat. Immer getrieben von der Frage nach seiner Bestimmung. Seine erklärte Mission angeblich von der Göttin in Hursag aufgetragen. Er soll Inanna aus Abzu befreien, der gefürchteten Unterwelt der mesopotamischen Mythologie. Eine gefährliche Reise durch Tunnel beginnt. Selbst als er dem mächtigen Gott Enki, einer zentralen Figur in diesem Pantheon, gegenübersteht, beharrt er auf seiner göttlichen Sendung. Aber die Geschichte endet im Ungewissen. Ganz am Schluss wird die Priesterin Ra gefragt, ob je jemand Smiths Geschichte geglaubt habe. Ihre Antwort: Bis jetzt nur ich. Hat er seine Mission erfüllt? Ist er wirklich frei? Die Fragmente lassen uns da im Dunkeln tappen.
Von dieser ja fast mythischen Welt Mats, seiner sehr körperlichen Suche nach Freiheit und göttlicher Mission, führt uns ein anderes Fragment nun zu einer ganz anderen Art von Zerrissenheit, der eines modernen Schriftstellers. Wir begegnen Azad in den türkischen und deutschen Texten.
Genau. Auch Azad ist auf einer Reise, aber sie ist vor allem eine innere, eine intellektuelle. Wir treffen ihn in Kirkuk, einer Stadt voller ethnischer Spannungen. Er lernt Sorani, die kurdische Sprache, hilft einer Familie, fühlt sich aber hin und her gerissen zwischen türkischer und kurdischer Identität. Er arbeitet hart, um niemandem zur Last zu fallen. Was ihn aber vor allem prägt, ist seine ständige Reflexion über politische und historische Konflikte, besonders im Nahen Osten.
Er scheint da sehr analytisch heranzugehen.
Ja, er seziert die Situation, muss man sagen. Er denkt über die Guldenfrage nach, erwähnt die kurzlebige Mahabad-Republik, ein früher Versuch eines kurdischen Staates nach dem Zweiten Weltkrieg, und ihre Symbolkraft. Er kritisiert das Misstrauen der türkischen Politik gegenüber den Kurden, die Ambitionen auf Städte wie Mosul und Kirkuk. Er reflektiert über Imperialismus, die Rolle von Großmächten wie den USA und Europa, über eine verpasste Friedenschance im Zusammenhang mit Abdullah Öcalan. Dabei betont er immer wieder die Sinnlosigkeit von Konflikten angesichts globaler Krisen wie schwindender Ressourcen. Wichtig ist hier, die Quellen zeigen, dass er versucht, Muster von Machtinteressen, Dogmen und historischem Misstrauen aufzudecken, die allen schaden. Er ergreift dann nicht eindeutig Partei.
Eine sehr beobachtende, fast distanzierte Haltung. Aber dann verschlägt es ihn nach Europa, nach Coburg, und er beginnt selbst zu handeln. Oder besser, zu schreiben.
Richtig. Nach Stationen, die ihn vielleicht durch Frankreich führten, wo er Sprachen lernte und andere Exilanten traf, landet er in Coburg. Und dort fasst er einen Entschluss. Er will die Geschichte einer Frau namens Sophie schreiben, der den Namen Zingara gibt. Und jetzt wird es faszinierend. Er verwebt ihre Geschichte ganz bewusst mit der von Mat, dem Tempeljungen. Er sieht Parallelen, sich selbst als Mat, Sophie als die zu rettende Inanna.
Moment mal, er will die Geschichte einer echten Frau schreiben, nennt sie aber anders und zieht Parallelen zu einer mythischen Figur. Klingt das nicht auch ein wenig, ja, anmaßend? Spielt er da nicht Gott mit dem Leben einer realen Person, nur um seine Geschichte zu bekommen?
Das ist genau der Kern des Problems, in das er sich hineinmanövriert. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen völlig. Azad wird selbst zur Figur in seiner eigenen Erzählung. Er kämpft mit den Erwartungen, mit der Wahrheit, mit der Verantwortung, die er als Schriftsteller hat. Er hat dieses große Ziel, eine Legende im echten Leben zu erschaffen, Sophie zu helfen, sie durch seine Geschichte zu retten oder zu erschaffen. Aber Sophie ist ein Mensch mit einer schwierigen Vergangenheit im Waisenhaus und sehr komplizierten, konfliktreichen Beziehungen zu anderen Männern. Haider, Davut, Roberto, Mario werden da genannt.
Und Azad gerät zwischen die Fronten.
Und wie? Er ringt mit Sophies Unbeständigkeit, mit seinen eigenen widersprüchlichen Gefühlen Liebe, Misstrauen, Eifersucht, Frustration über ihre Entscheidungen. An einer Stelle fragt er sich verzweifelt: Wie konnte ich so naiv sein? Die Situation eskaliert weiter, als eine andere Frau, Duru, auftaucht, die Herr als potenzielle neue, vielleicht wahre Zingara betrachtet. Das löst natürlich noch mehr Eifersucht und Konflikte aus.
Auch hier also wieder ein offenes Ende, keine klare Auflösung.
Wieder Ungewissheit. Wird Azad den Roman Zingara Coburg je beenden? Kann er die wahre Zingara finden oder erschaffen, oder muss er erkennen, dass das Leben sich nicht so einfach in eine Legende pressen lässt? Scheitert er an der Komplexität der menschlichen Beziehungen, an seiner eigenen Zerrissenheit? Er fasst zwar den Entschluss, Sophie trotz allem nicht fallen zu lassen, sagt sich, Singeras Tod werde ich niemals zulassen. Aber ob ihm das gelingt, ob er einen Weg aus diesem selbstgeschaffenen Labyrinth findet, das bleibt offen.
Diese Idee des Erschaffens einer Figur, die Azad verfolgt, findet ein faszinierendes Echo in einer ganz anderen Zeit, zu der uns das dritte Set an Fragmenten führt. Deutschland im 16. Jahrhundert, zur Zeit der Bauernkriege und der Reformation. Hier treffen wir Matthias und Singera.
Ja, eine Zeit gewaltiger Umbrüche. Die Bauern erheben sich gegen die Fürsten und die Kirche. Prediger wie der radikale Thomas Münzer heizen die Stimmung an, während Martin Luther eine andere, gemäßigtere Position vertritt. Die Quellen zeichnen ein wirklich düsteres Bild. Münzer ruft in feurigen Reden zur Vernichtung der gottlosen Fürsten auf, zitiert die Bibel, um Gewalt zu rechtfertigen. Wir bekommen Einblicke in die Schlacht von Frankenhausen, sehen die Brutalität auf beiden Seiten, erfahren von den grausamen Hinrichtungen der Anführer nach der Niederlage der Bauern, etwa in Mühlhausen und auch in Coburg.
Und mitten in diesem Chaos eine Liebesgeschichte.
Genau das ist der Kontrast. Wir lernen Matthias kennen, einen Musiker. Und hör mal genau hin, er spielt Flöte, genau wie Mäd, der aus einem Kloster geflohen ist. In einer Schuhmacherwerkstatt begegnet er Singera. Zwischen ihnen entwickelt sich eine tiefe Zuneigung. Ihre gemeinsamen Spaziergänge, ihre Gespräche über Träume, Matthias träumt etwa von einem Pegasus, bilden einen Gegenpol zur allgegenwärtigen Gewalt und den starren religiösen Dogmen.
Aber das Glück währt nicht lange, nehme ich an.
Tragischerweise nein. Ihr Schicksal ist untrennbar mit den politischen Ereignissen verwoben. Matthias gerät wegen Singera in Konflikt mit einem Ritter namens Fritz. Nach einer Reise nach Erfurt wird Matthias bei seiner Rückkehr nach Coburg verhaftet. Die Anklage? Er soll eben diesen Ritter Fritz ermordet haben. Er bestreitet die Tat vehement.
Und die Beweise?
Sie scheinen äußerst fadenscheinig, fast konstruiert. Der Kommandant Joel führt seine Liebe zu Singera an, irgendwelche Briefe, seine Flöte, wieder das Instrument, als Beweismittel und die Tatsache, dass er zur Tatzeit im Wald war. Es wirkt eher wie ein Vorwand.
War das damals üblich? Konnte man jemanden einfach wegen seiner Liebe oder weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war, zum Tode verurteilen?
Naja, üblich ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Rechtsprechung war damals oft willkürlich und von Machtinteressen geprägt. Ein Verdacht, zumal wenn er soziale oder politische Dimensionen berührte wie hier, ein ehemaliger Mönch, eine Frau wie Singera, ein Konflikt mit einem Adeligen, konnte schnell zu einem Todesurteil führen, selbst wenn die Beweise dünn waren. Es gab zwar Versuche, Matthias zu retten. Singera appelliert an eine adelige Dame namens Veronika. Freunde wie der Schuster Lorenz und der alte Paul wollen seine Unschuld beweisen. Aber Intrigen am Hof um König Johann und einen Prinz Georg von Baden scheinen das zu vereiteln. Das Urteil lautet Tod.
Aber du sagtest, die Geschichte endet nicht hier.
Ein Moment der Hoffnung.
Ein kurzer, kostbarer Moment. Er und Singera finden noch einmal zueinander, erleben einen Augenblick der Freiheit. Aber sie werden entdeckt und gemeinsam zum Schafott geführt. Und dort geschieht etwas Bemerkenswertes. Sie gehen Hand in Hand, scheinbar ohne Angst, blicken sich noch einmal an und sterben gemeinsam.
Eine unglaublich starke, aber auch niederschmetternde Szene. Was für eine Kraft muss diese Liebe gehabt haben, sich selbst im Angesicht des Todes so zu behaupten?
Puh, drei Geschichten, drei Welten, aber die Echos sind wirklich unüberhörbar. Wenn wir jetzt versuchen, das zusammenzuführen, was ist die wirklich überraschende Verbindung, die aus diesen Fragmenten aufscheint, jenseits der offensichtlichen Themen?
Was mich am meisten fasziniert, ist, wie alle drei Erzählungen, obwohl Jahrhunderte und Kulturen sie trennen, auf subtile Weise die Illusion oder das Paradox der Freiheit thematisieren. Mäd sucht die Freiheit und findet zunächst Sklaverei. Und selbst seine spätere Freiheit ist fragwürdig, erkauft durch den Verlust seiner Stimme, seiner Flöte. Azad versucht durch das Schreiben Freiheit zu erlangen für sich und für Sophie, verstrickt sich aber heillos in den Fallstricken seiner eigenen Schöpfung und Verantwortung. Und Matthias und Singera halt erleben nur einen flüchtigen Moment der Freiheit, der direkt am Schafott endet. Vielleicht ist die eigentliche Erkenntnis hier, die immer wieder in den Quellen aufscheint, die Suche nach Freiheit führt oft auf verschlungenen Wegen zu neuen, unerwarteten Formen der Gebundenheit oder ist von vornherein ja zum Scheitern verurteilt in einer Welt voller Zwänge.
Das ist ein starker Gedanke. Und die Rolle des Glaubens zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch alles.
Absolut. Aber nicht nur als persönlicher Trost oder Sinnstiftung. Glaube erscheint ihr immer wieder als machtvolles System, mal als ordnungsstiftende Kraft wie bei den alten Göttern Mesopotamiens, Ninhursag, Enki, Tammuz, die Mars Weltregeln, mal als Rechtfertigung für politische Ansprüche und brutale Gewalt wie bei Thomas Münzer im Namen der Reformation oder als komplexes Geflecht von Religion und Politik, das Azad im Nahen Osten analysiert. Denk an Rams Festhalten an ihrem Tempel, an Luthers Kritik am Papsttum und, wie es die Quellen darstellen, auch am Islam. Glaube ist hier immer auch ein Instrument der Macht, der Abgrenzung, des Konflikts.
Und dann ist da noch dieses wiederkehrende Motiv der Magie. Göttliche Kräfte bei Maat, die Schreibmagie als Wissen, aber auch die Magie der Musik bei Maat und Matthias.
Genau. Es ist, als ob in diesen Geschichten immer wieder nach einer Kraft gesucht wird, die über das Alltägliche hinausgeht, sei es göttlicher Beistand, die Macht der Worte oder die transzendente Kraft der Musik. Und das führt uns direkt zur Frage nach Wahrheit und Erzählung. Azad versucht ja ganz bewusst, die Realität zur Legende zu formen. Die Geschichten von Massalt und Matthias Zingara haben selbst starke mythische oder historische Züge. Wie viel davon ist wahr? Wie viel ist Interpretation durch die Figuren, durch die Erzähler? Wie viel ist vielleicht sogar bewusste Manipulation durch die Priester wie Rahm oder Kotar, durch politische Führer wie Münzer, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen? Die Quellen geben uns, wie dir jetzt, eben nur Bruchstücke. Den Rest müssen wir, genau wie die Figuren in ihren Welten, oft im Ungewissen lassen.
Wir haben heute also eine ziemlich intensive Reise durch sehr unterschiedliche Welten und Zeiten unternommen, geleitet von den Schicksalen von Maat, Azad, Matthias und Zingara. Aus all diesen Fragmenten setzt sich ein faszinierendes Mosaik menschlicher Erfahrungen zusammen. Diese universelle, oft verzweifelte Suche nach Freiheit, der schmerzhafte Kampf mit Glaubenssystemen, die verwirrende Komplexität von Liebe und Identität und die ungeheure Macht von Erzählungen, die unser Verständnis von der Welt formen und manchmal auch verzerren.
Was lernen wir also daraus? Obwohl die Quellen so verschiedenartig und unvollständig sind, zeigen sie doch eindrücklich, wie universell diese grundlegenden menschlichen Themen sind. Sie schlagen eine Brücke vom alten Mesopotamien über das Deutschland der Reformationszeit bis in unsere Gegenwart mit ihren Konflikten im Nahen Osten und den Fragen nach Identität. Es sind letztlich die gleichen Kämpfe, die gleichen Sehnsüchte, nur immer wieder in neuen Kulissen und mit anderen Vorzeichen.
Und sie werfen eine letzte, ziemlich wichtige Frage auf, finde ich.
Absolut. Diese Geschichten, egal ob mythisch, historisch oder fiktiv, wurden uns ja nur durch Fragmente überliefert. Denk mal darüber nach. Wie oft basieren unsere eigenen Überzeugungen, unser Bild von der Welt, von der Geschichte, von anderen Menschen vielleicht auch, auf solchen unvollständigen Erzählungen, auf Bruchstücken von Informationen? Und wie gehen wir damit um, wenn uns klar wird, dass wir das ganze Bild möglicherweise nie sehen werden? Was bedeutet es dann eigentlich, nach Wahrheit oder nach Freiheit zu suchen, wenn wir akzeptieren müssen, dass unser Wissen immer fragmentarisch bleibt?